If you really want to do something, then you must work hard, take advantage of every opportunity, and if you don't give up, hopefully you find a way.
Herzlich willkommen zur finalen Folge von der ersten Staffel von Whisky oder Wasser. Wenn ich das jetzt so ausspreche, fühlt es sich ein bisschen so an wie dieser eine Moment kurz vorm Ende einer langen Wanderung. Wenn man nochmal stehen bleibt, tief durchatmet und auf alles zurückschaut, was hinter einem liegt. Und genau das war diese Staffel auch für mich. Eine Wegstrecke. Dabei durfte ich nicht nur 6 sehr unterschiedliche, inspirierende Menschen kennenlernen, sondern auch ein Gespräch mit einer außergewöhnlichen Frau führen, ohne die es diesen Podcast überhaupt nicht gäbe. Dr. Jane Goodall. Und in dieser Abschlussfolge möchte ich mit dir noch einmal zurückblicken. Einerseits auf all das, was ich von meinen Gästen gelernt und mitgenommen habe, andererseits möchte ich natürlich die Antworten mit dir teilen, die Jane mir in unserem Interview gegeben hat. Und auch wenn es schon in unserer Nuller-Episode kam, würde ich die heutige Folge gerne nochmal mit Janes Ritual beginnen, das diesen Podcast zu seinem Titel inspiriert hat. Ihr tägliches Glas Whisky um 19 Uhr. Das ist die Geschichte dahinter.
Actually, you know, in fact, whisky is good for the voice. I've been using my voice so much that sometimes, even if it's 9 in the morning, I have to have a wee sip of whisky to tighten or loosen, whichever it's meant to be, the vocal cords.
Oh, I will cheers to that. Would you share a bit more about that ritual with us?
When my mother was alive, her little tipple was whisky, because wine disagreed with her. She didn't like drinking water. So at 7 o'clock, you know, Mum and I would have a little sip of whisky. And then when she died and her sister died and her brother died and my father died, all within about 8 months of each other, they were all over 90. And so I with my sister, we were having fun. I said, up there, there's this beautiful cloud with angels and harps. And I'm sure Mum's up there. And if there's any heavenly spirit, she will have a glass of it. So then we started raising our glasses to the people in the cloud, because so many people have said, can my mother be up there with yours? Can my brother be up there with yours? And so it's the cloud contingent we drink to at 7 o'clock every night.
In diesem Ritual liegt etwas, das für mich in allen Folgen dieser Staffel vorkam. Sich bewusst Momente zu nehmen und an all die Menschen zu denken, die hinter einem stehen. Und auch öfter das Glas zu erheben für die, die nicht mehr bei uns sind. Im Anschluss daran habe ich Jane nach einer meiner Lieblingsgeschichten gefragt. Ich kannte sie zwar schon aus ihren Büchern, aber ich wollte sie einmal von ihr selbst hören. Die Geschichte, in der sie als Kind mehrere Stunden in einem Hühnerstall verschwunden ist.
Well, what I remember is partly what I've been told. Mum took me to stay on a farm in the country because we lived in London, not many animals there. And my job was to collect hen's eggs from the little hen houses. And apparently I began asking, well, where does the egg, where's the hole big enough for the egg to come out? Nobody told me. What I vividly remember is seeing a hen go into one of these little hen houses. I think there were 5 of them where they slept at night, and thinking, ah, she's going to lay an egg, crawling after her. And I can still feel her wing touching my face with squawks of, I suppose, fear. She flew out. So in my little 4-year-old brain, I must have thought, no hen will come in here to lay an egg. It's a frightening place. There's something horrid in there. So I went into an empty hen house and waited. I was gone for 4 whole hours and nobody knew where I was. But the patience, I finally saw a hen come in and I saw her lay an egg. And I don't know who was more excited, me or the hen. And anyway, when Mum saw this little girl rushing towards the house, all excited, a lot of mothers would have grabbed that child. How dare you go off without telling us? Don't you know how worried we've been? She saw my shining eyes and sat down to listen. And if you think about it, that's the making of a little scientist. Asking questions, not getting an answer, deciding to find out for yourself, making a mistake, not giving up, and learning patience. It was all there in that 4-year-old child, and a different mother might have crushed that excitement.
Vielleicht mag ich die Geschichte so, weil ich selbst als Kind Stunden im Hühnerstall meiner Eltern verbracht habe und ich diese Faszination absolut nachvollziehen kann. Außerdem zeigt es, wie prägend solche Momente der Kindheit sind und wie wichtig und wertvoll es ist, wenn man als Kind gesehen und unterstützt wird von einem Elternteil. Denn wenn ich jetzt an die kleine Jane im Hühnerstall denke und an die erwachsene Forscherin in Gombe, dann ist dieser Moment sicher auch ein Grundstein für diese Zukunft gewesen. Vom Hühnerstall sind wir dann auch gleich weiter nach Gombe gesprungen. Ich wollte nämlich von Jane wissen, warum sie den Schimpansen Namen wie David Greybeard, Flo oder Flint gegeben hat, statt sie einfach durchzunummerieren, wie es die Wissenschaft damals eigentlich verlangt hätte.
Well, the main thing was I needed to get the chimpanzees' trust, because only when I could get close without worrying them could I hope to see normal behavior. And, you know, this empathy business. When I'd been with the chimpanzees 2 years, I got to Cambridge University because my sponsor, Lewis Leakey, made me. I hadn't been to college at all. And I was told by these erudite professors I'd done everything wrong. I shouldn't have named the chimps scientific to give them numbers. You can't talk about them having personalities, minds, or emotions. Why? Those are unique to us. But I had a wonderful teacher when I was a child who taught me that professors were talking rubbish. And that was my dog, Rusty. You can't share your life with a dog or a cat or whatever and not know that we're not the only beings who are sentient. And why is empathy important? Again, I was told, as a scientist, you can't show empathy towards your subject. You've got to be objective, and you can't have empathy if you're being objective. And that's not true. It's just simply not true. You can have really strong feelings of beings, happy for or sad for an animal you're watching, but your notes can be as precise can be. The whole thing is, because the chimps are so like us biologically, you know, we share 98.7% of our DNA with them, science gradually had to change. So detailed observation, photos, films. I didn't fight the science when they told me that, but gradually they changed themselves. They had to. And so that opened the door for all the rest of the animals, because back in the 60s, it was honestly thought by Western science there was a sharp line, humans here and all the rest over there. And because of the chimps, that line was broken. And now we study all those things in even insects.
Und wenn ich heute an diesen Teil des Gesprächs denke, taucht sofort Billy, also Lilian Klebo, in meinem Kopf auf. Mit ihr habe ich ja darüber gesprochen, wie wertvoll es ist, verletzlich zu bleiben, auch wenn es uns manchmal Überwindung kostet. Sie hat für mich gezeigt, dass genau dort, wo es wehtun könnte, oft das größte Potenzial und Wachstum liegt. Aber ich denke auch an Harry aus Folge 2. Er hat so viele Jahre seines Lebens mit Tieren verbracht und weiß genau, wie schnell man sie, bewusst oder unbewusst, zu Objekten macht und wie wichtig es ist, sich daran zu erinnern, dass beispielsweise ein Elefant nicht nur ein Elefant ist, sondern dieser eine Elefant eine Geschichte, einen Charakter, einen Platz und eine Rolle in einem großen Ökosystem zu spielen hat. Ich sehe aber auch Richard und Anita Latkani vor mir, deren Filme genau deshalb so unter die Haut gehen, weil sie Risiken eingehen und sich weigern, die Missstände in Bezug auf die Umwelt, Menschen und Tiere nur als Thema zu behandeln, sondern ihnen Gesichter, Geschichten und Namen geben. Aber natürlich hat Empathie auch ihren Preis und ist oft genug alles andere als leicht auszuhalten. Deshalb habe ich Jane gefragt, wie sie persönlich mit dieser, ich sag mal, dunklen Seite der Empathie umgeht.
Oh, empathy, it can be terrible. I mean, you know, when you have to watch or hear about suffering and you can't really do anything about it. You know, it's the most awful, awful feeling. I can't sleep at night because of what's going on in Gaza and Sudan. And there's so many other things, the cruelty to animals in factory farms, billions of animals basically in concentration camps and puppy mills and, you know, breeding dogs for research and racing horses in a very cruel way. It's all horrible.
Nach dieser Antwort habe ich mir dann so gedacht, Empathie bedeutet vielleicht ganz einfach, ich sehe und spüre das. Es tut weh, ja, aber genau deshalb mache ich etwas dagegen und helfe, wo ich kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten natürlich. Ein weiterer wichtiger Teil unseres Gesprächs drehte sich dann um das Jahr 1986, und zwar um eine Konferenz in Chicago, nach der Jane gesagt haben soll, ich ging als Wissenschaftlerin hinein und kam als Aktivistin wieder heraus. Sie selbst hat mir diesen Moment so geschildert.
Well, there was a conference that I helped put together. You know, when I began, it was just me. By 1986, there were six other sites where scientists were studying chimps. So what a great idea to bring the researchers together and ask, you know, does chimp behavior change according to the environment? Is there something like culture, which there is? We now know in lots of animals, but back then, you know, culture in animals, that's unique to humans, same thing. Anyway, we also had a session on conservation, session on conditions in some captive situations. And seeing chimpanzees, our closest relatives, in cages 5 foot by 5 foot, 7 foot high, bars above, bars on all sides, even bars on the ground, on the floor. And all the contact they had was people in white coats coming to stick them with needles to do some kind of protocol. And chimps can live for 60 or even 70 years. And some of them had been in these conditions for at least 30 years. And I got into the labs to actually see them later, that was. But still at the conference, the session on conservation, everywhere chimps were studied, their forests were being destroyed and chimp numbers were dropping. So I went to the conference as a scientist. I had my PhD by then, and I left as an activist. People say it must have been a tough decision, but I don't remember deciding. It was just I went as one and left as another. The reason I never wanted to be a scientist, I wanted to be a naturalist. And this empathy comes into it, I suppose, both in the wild and in captivity. But I knew I had to try to help, even though I didn't know what to do. You know, the other thing is, when I was growing up wanting to go and live with wild animals, I never thought of being a scientist because women weren't back then. But I wanted to write books. And the first time I wrote a popular book, I was at Cambridge, and I nearly got thrown out because scientists don't write popular books. I said, but every word in this book is true, at least as I understand it. It's no different from a scientific paper, except that that will be full of jargon that ordinary people can't understand. It makes scientists feel special, I suppose. I vowed never to use any of that scientific jargon, and I didn't.
Dieser Teil der Geschichte erinnert mich sofort an das Gespräch mit Felix Gottwald, der ja auch erkannt hat, dass Jane immer ihrem größeren Auftrag folgt. Und der auch meinte, wir alle sollten uns öfter die Frage stellen, warum bin ich hier, was kann und möchte ich tun, und zwar heute, im Hier und Jetzt. Mir fällt aber auch Caesar Sampson aus Folge 5 ein. Genau wie Jane hat auch er nie gezögert, auf seine innere Stimme zu hören, selbst wenn das nicht der leichtere Weg war oder jener, der von ihm erwartet wurde. Jane hat auf alle Fälle gezeigt, dass schon eine einzige Stimme echte Veränderung auslösen kann, aber auch, dass langfristige Veränderung nur dann entsteht, wenn Menschen sich zusammenschließen und gemeinsam handeln. Genau deshalb habe ich sie auch gefragt, warum gerade das Jane Goodall Institute Austria der richtige Ort ist für alle, die etwas bewegen wollen. Und was Menschen erwartet, wenn sie Teil dieser Bewegung werden. Darauf hat sie mir wie folgt geantwortet.
Well, we now have 25 chapters of the Jane Goodall Institute around the world. Each one has the same mission, to make the world a better place for people, animals and environment. So we have programs in Africa, conservation programs, and it hit me way back in the late 1980s when I flew over to visit those chimp sites that I talked about. to try and learn more about what was happening to the chimps. And yes, I learned a lot. You know, their forests are going and they're being caught for bushmeat. But I also learned about the number of communities living in and around chimp habitat who were cripplingly poor. They didn't have good health or education facilities, sometimes no facilities. And their numbers were growing and the land was getting overused. And flying over tiny Gombe National Park, where we're still studying chimps, 65 years now. And when I began in 60, it was part of a great forest belt that stretched across Africa. By the late 1980s, I looked down from a small plane and was shocked to see the park was forested, but all round it, where there was thick forest, now there were bare hills. And that's when it hit me. If we can't help these people find ways of living other than destroying the environment to get money from charcoal or timber or more land to grow more food to sell, then we can't save chimps, forests, or anything else. So our programs in all JGIs who can afford to make donations is to carry on with the research, not only in Gombe, but 5 other research sites where JGI is working to improve the lives of the people living in and around these areas in a program we call Takari, which is a true community-led conservation program. Then we rescue infant chimps whose mothers have been shot for bushmeat or shot so that babies can be stolen for the illegal wildlife trade. So we have 2 main sanctuaries, one the biggest in Africa, for caring for these orphan chimps. And then finally, we have Roots and Shoots, our program for young people of all ages, kindergarten through university. Each group has us saying that every one of us makes an impact every day and we can choose what sort of impact to make. And they all do 3 projects. Not every child has to do all 3, but the group as a whole. One to help people, one to help animals, one to help the environment, because everything is interconnected, as I learned in the forest. Oh, and we also have a program called Chimpanzoo, which is improving conditions in zoos. Students can observe the chimps and learn about them, well, just for helping them better understand animals.
Nach dieser Antwort wird, glaube ich, gut spürbar, worum es beim Jane Goodall Institute wirklich geht. Es geht nicht nur um die Rettung von Schimpansen. Es geht um Menschen, um Bildung, um Chancen, um Wälder, Wasser, Böden, um die Natur und das ganze Gefüge, das nur gemeinsam bestehen kann. Und genau deshalb ist es mir auch heute wieder ein wichtiges Anliegen, dir zu sagen, solltest du schon länger darüber nachdenken, dich aktiv für eine bessere Zukunft zu engagieren, dann ist die BeChain-Mitgliedschaft beim Jane Goodall Institute Austria der perfekte Startpunkt. Damit wird man wirklich Teil einer Gemeinschaft, die Hoffnung nicht nur fühlt, sondern aktiv lebt. Du unterstützt damit Projekte, die Menschen stärken, Tiere schützen und Lebensräume erhalten. Solltest du also einen Schritt in diese Richtung machen wollen, findest du alle Infos dazu in unseren Shownotes und auf janegoodall.at. Passend dazu habe ich im Interview auch Jane gebeten, eine Roots and Shoots Geschichte zu erzählen, die ihr besonders nahe geht. Und sie hat folgende mit mir geteilt.
Well, there's one, it's perhaps not an example that you're thinking of. I mean, they do so many things. They plant trees, they do vegetable gardens, they make butterfly gardens, they raise money for all kinds of different issues. But the story that I love, because to me it's very symbolic, was the first group to be formed in DRC, the Democratic Republic of Congo. And they were kids of about 8 to 10. And they decided for their first project, they wanted to put trees back on that hill over there that used to be a sacred hill, and now most of the trees have gone. So their mentor, he thought, well, actually, they can't do that, but he didn't want to dampen their enthusiasm. So he got a forester friend to give him saplings. There were 15 kids. And then he had, this is the part where the minerals are, where all the fighting is. And so there was always one group after another of militia. So we had to go and talk to the commander for permission. So the guy said, well, it seems stupid, but harmless. So, but I'm sorry, you'll have to have soldiers with you. So you imagine 15 little kids carrying their little saplings, and I suppose something to dig with, and four big Congolese soldiers with AK-47 over their shoulder. And indeed, the hill's further away than they thought, and when they get there, the ground is very hard. And the youngest little child starts to cry because it's so hard, she can't dig a hole to put her tree in. And after about 10 minutes, one of the soldiers leans his gun against the tree and goes to help her. And within the next 10, 15 minutes, all the soldiers had left their guns and were helping to plant trees for the future.
I really can picture that. It's really moving.
It's my favorite story.
Dieses schöne Erlebnis passt für mich perfekt zur ersten Folge mit Billy. Wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn jemand seine Gefühle nicht versteckt. So wie dieses kleine Mädchen, das offen ihre Gefühle zeigt und weint, weil der Boden zu hart ist. Und genau das rührt etwas in diesem Soldaten. Er legt die Waffe ab und hilft. Und plötzlich helfen dann ja auch alle. Das ist für mich so ein Beweis, dass ein aufrichtig gezeigtes Gefühl eine empathische Brücke baut, die Verschlossenheit oder gespielte Stärke nie zustande bringen würde. Aber weil Hoffnung auch Humor ist, habe ich Jane gebeten, mir eine Erinnerung zu erzählen, die ihr Herz leichter macht. Gerade dann, wenn die Welt sich schwer anfühlt. Und natürlich hatte sie eine herrliche Schimpansengeschichte parat.
They're quite funny sometimes. There's a lot of fun stories, like the young 7-year-old Freud, young male. And the chimps love to eat safari ants, we call them. They bite, they're a real biting thing, and they nest under the ground. So the chimp will very quickly scratch where the nest is, and then there's a long stick, which must be nice and smooth, push it down into the nest and quickly bring it up and eat the ants. But they start biting. So a session seldom lasts more than 2 minutes because the chimps are being bitten. So young Freud, oh, so smart, he found a vine which was stretched between two trees above the nest. So he gets a very long stick, and he's up there, and there's no ants anywhere near him, and so he's happily fishing away. And what happens? The vine breaks, and he lands right in the nest.
Oh, no, the poor thing.
He cried and cried for about 10 minutes as he picked the ants off.
Diese Leichtigkeit in Janes Stimme und dieses ehrliche Lachen, das hat mich sofort an Folge 4 mit Katalin Hanapi erinnert, weil egal worüber sie gesprochen hat, ob über die Wildnis, Verlust, Verantwortung oder auch unbequeme Situationen, über allem liegt bei ihr dieses warme, echte Lächeln und diese hoffnungsvolle Grundeinstellung. Und um gleich beim Thema Hoffnung zu bleiben, natürlich wollte ich Jane auch die Frage stellen, wie sie Hoffnung definiert. Weil das im Kern auch die Frage hinter diesem Podcast ist. Und sie sagte mir dazu Folgendes.
Well, hope to me is not wishful thinking. It's taking action. And I've had many people come to me totally depressed. They look around the world, they see the doom and the gloom which the media is full of. And they just say, well, I'm one person, I can't make a difference. So they give up. They become apathetic. And so I say to them, well, You can't change the world, of course you can't, but what about in your own community? Is there something wrong there that maybe you could do something about? Like, are the streets littered? Is garbage flowing into the river? What about street children? Or are there refugees you could help? All those sort of questions. Go and do it. Get friends to help you, and then you'll find you are making a difference. And then you want to do more because it makes you feel good. And then, especially if it's JGI or Roots and Shoots, think there are other people doing this around the world, because Roots and Shoots is now in 75 countries. So the young people, they know that what they're doing is being done in 74 other countries.
Wenn ich jetzt in Gedanken die Staffel durchgehe, hat jede Folge ihre eigene Form von Hoffnung für mich. Billy zum Beispiel zeigt für mich Hoffnung, indem sie verletzlich bleibt, auch wenn es leichter wäre, eine Rolle zu spielen. Harry zeigt für mich Hoffnung, indem er sich immer wieder über Grenzen hinauswagt und daran glaubt, dass manche Veränderungen erst Jahre später sichtbar werden. Richard und Anita wiederum zeigen für mich Hoffnung, indem sie ihre Filme als Werkzeuge einsetzen, um Missstände sichtbar zu machen und weil sie versuchen, Menschen über die Leinwand hinweg zu inspirieren, selbst aktiv zu werden. Kathleen zeigt für mich Hoffnung mit der Kraft des visuellen Erzählens, dass ein Film, ein Foto, eine andere Perspektive wirklich ein neues Bewusstsein schaffen kann. Caesar zeigt für mich Hoffnung mit dem Aspekt, dass wenn wir auf unseren Körper und unsere Stimme hören, immer wieder bei uns selbst ankommen können. Und Felix zeigt für mich Hoffnung in jeder seiner kleinen und großen Entscheidung für Präsenz und Durchhaltevermögen. Aber eines ist für mich ganz sicher. Sie alle zeigen und leben, was Jane immer sagt. Hoffnung ist nichts Passives. Gegen Schluss von meinem Interview mit Jane wollte ich dann darauf eingehen, dass sie einmal gesagt hat, eine Frage, die mir viel zu selten gestellt wird, ist, was passiert, wenn ich sterbe? Und genau das wollte ich dann von ihr wissen und was sie sich wünschen würde, was Menschen sehen oder fühlen, wenn sie irgendwann nach ihrem Ableben ein Jane Goodall Institute betreten.
Well, it cropped up because a woman in a large audience, I think it was in Canada, and she asked me what would be my next adventure. So I'd never been asked that before. So I thought, you know, 20 years ago, I would have said, I want to go to Papua New Guinea because they're finding all these new species and it's so beautiful and untouched. But I can't do that now. So I thought, and I said, well, dying. And there was a silence. And I said, well, when we die, there's either nothing, fine, or there's something. And I happen to believe there is something. I happen to believe this life is not the end of us, that something like consciousness will continue. So I can't think of a more exciting adventure than finding out what that something is. I would hope that the main mission of trying to make the world a better place for everything would still be going on, and that and I truly believe that there will be Roots and Shoots and JGI which are carrying on in much the same way. I hope there'll be more JGIs and I hope Roots and Shoots will be in many, many, many more schools.
Ich bewundere immer wieder, mit welcher Ruhe Jane über den Tod gesprochen hat. In ihren Augen war es einfach ein neues Kapitel, ein neues Abenteuer, wie sie selbst sagt. Ja, und am Ende habe ich Jane, wie alle meine Gäste, um ein Zitat für unseren Tapestry of Hope gebeten und sie hat mir dieses für uns mitgegeben.
My mother's advice, if you really want to do something, then you must work hard, take advantage of every opportunity and if you don't give up, hopefully you find a way. Because that's a quote I share with young people as I'm traveling around the world.
Und damit sind wir am Ende der ersten Staffel von Whisky oder Wasser angelangt. Wenn du Lust hast, dann heb heute um 19 Uhr mit mir ein Glas Whisky oder auch Wasser. Denk dann an deine eigene Wolkencrew und an die kleinen Dinge, mit denen du die Welt ein bisschen hoffnungsvoller machen kannst. Und an der Stelle sage ich jetzt auch von Herzen Danke an das Jane Goodall Institute Austria, an alle meine Gäste und natürlich an dich, dafür, dass du mit mir diesen Weg gegangen bist, dass du zugehört, mitgedacht und mitgefühlt hast. Also mach's gut und wir hören uns bestimmt wieder. Vielleicht woanders oder vielleicht in einer zweiten Staffel. Mein Name ist Sebastian Krebitz und du hast Whisky oder Wasser gehört, den Podcast des Jane Goodall Institute Austria.